Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Herzlich willkommen. Das ist Motivklingel Episode 64. Und ja, wenn ich mal überlege, was mich in den letzten Monaten so fotografisch umgetrieben hat, so kann ich sagen, es ist noch mehr Film dazugekommen. Bei mir stapeln sich inzwischen, glaube ich, in Summe ungefähr 80 Rollen Mittelformatfilm. Das bedeutet 80 Rollen Mittelformatfilm, die immer noch nicht entwickelt sind. Im letzten November, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, da lag hier leise schlummernd Film aus Donegal. Und den habe ich immer noch nur in Teilen entwickelt. Und im Januar nun war ich ja mit Chris knapp drei Wochen lang in Äthiopien auf einer Fototour. Und da habe ich ebenfalls tüchtig Film produziert. Und heute nun habe ich angefangen, den zu entwickeln. Also es geht langsam vorwärts und ich habe mir jetzt regelmäßige Blocks in den Kalender gebaut, an denen ich Schritt für Schritt mich durch meinen Filmvorrat arbeiten will. Und sobald das denn zumindest durch die Chemie gezogen ist und in Form von Negativen existiert, wird dann auch das Scannen langsam anfangen. Der ein oder andere wird sagen, wieso arbeitest du nicht einfach digital, dann fällt das alles weg. Das ist bei mir nicht wirklich eine Frage von digital oder analog. Wenn ich hinten dran bin mit Sachen, dann bin ich das gründlich. Ich habe auch die Fotos vom letzten Nepal-Trip und der ist nun schon 2 Jahre her, auch nur in wenigen Teilen bearbeitet und die sind digital. Also irgendwie scheine ich im Moment Backlog-Spezialistin zu sein. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. Aber gut, immerhin der wichtigste Teil ist schon mal, dass ich die Fotos mache. Dann sollte ich nur irgendwann auch dazu übergehen, sie tatsächlich anzuschauen und zu bearbeiten. Mit so ganz konkreten Projekten wie dem Ausstellungsprojekt auf Großformat klappt das immer ganz gut. Mit dem Verarbeiten von Urlaubsfotografien klappt das irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich sollte Urlaub mal ernster nehmen. Ich könnte ja mal so tun, als wäre es ein Ausstellungsprojekt. Vielleicht wird es dann besser funktionieren. Gut, egal, sei es drum. Diese Folge werde ich mich mal wieder mit dem Thema Todsünden beschäftigen. Sind ja noch welche übrig, nicht wahr? Und wer sich die Folge anhört, wird am Ende merken, dass es so ein kleines bisschen, wie soll ich das nennen, eine therapeutische Folge für mich ist. Denn mit der Todsünde, die ich heute bespreche, habe ich tatsächlich selber ganz, ganz tüchtig zu kämpfen. Wenn auch vielleicht nicht so, wie der ein oder andere denkt. Nun gut, Episode Nummer 64 der Motivklingel beschäftigt sich mit Neid. Mit dem Begriff Todsünde, Peccatum Mortiferum, werden im Katechismus der katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden bezeichnet. Davon grenzt die Tradition der römisch-katholischen Kirche die lässliche Sünde als minderschweres, geringfügiges Vergehen ab. Bestimmte Vergehen bilden als himmelschreiende Sünden eine Unterkategorie der Todsünde, die nochmals als Steigerung wahrgenommen wird. Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus 7 schlechten Charaktereigenschaften. Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Übermut. Avaritia, Geiz oder Habgier. Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren. Ira, Zorn, Wut, Rachsucht. Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht. Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und zu guter Letzt Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz. Der Neid gehört seit dem späten 6. Jahrhundert zu den 7 Hauptsünden der römisch-katholischen Kirche. Und in der Reihe der Todsünden ist er die Nummer 6. Im Todsündenkatalog wird er dann als Invidia, Neid, Eifersucht oder Missgunst bezeichnet. Und er ist eigentlich eine ziemlich vielseitige Sünde. Also es gibt für dieses Gefühl sehr, sehr viele Definitionen, weil Neid auch unterschiedlichste Aspekte und Tendenzen haben kann, so wie konstruktiver Neid, destruktiver Neid und so weiter. Das jetzt alles im Detail auszuführen, würde deutlich zu weit führen. Diesen ganz ordinären Neid, den man so kennt, also im Sinne von haben wollen, bezogen jetzt vielleicht auf fotografisches Equipment oder teure Ausrüstung, den kenne ich eigentlich eher weniger, mag bei anderen Leuten anders sein. Ich muss eher manchmal schmunzeln, wenn ich so den Eindruck bekomme, dass mir jemand alle Nase lang unter selbige reibt, welche Marke er bevorzugt, welche teuren Objektive er hat und dass er sich gerade irgendwie das Monsterstativ mit dem XY-Wunderkopf gekauft hat. Ich kann das irgendwie anerkennen und ich kann das auch gönnen. Und ich kann auch sehen, wenn irgendwas Qualität ist und so. Schmunzeln tue ich dann manchmal trotzdem. Aber haben wollen muss ich das deshalb trotzdem noch nicht. Also das, was man so schön als GAS, Gear Acquisition Syndrome bezeichnet, das bekomme ich zwar manchmal, aber weniger deshalb, weil ich jetzt bei anderen tolle Sachen sehe und irgendwie neidisch bin und die auch haben muss. Das ist bei mir auch immer weniger geworden. Also die letzten Anwandlungen von sowas hat mir meine Sammlung von Einfachkameras ausgetrieben, die ich im Schrank stehen habe. Denn gerade so Boxen, Dianas und Holgers und so, die haben mir die haben mir was beigebracht. Und zwar weiß ich, seit ich mit denen gearbeitet habe, nicht nur in der Theorie, sondern auch tatsächlich durch Erfahrung am eigenen Leib, dass für die Qualität meiner Fotos eigentlich nur eine Sache verantwortlich ist oder beziehungsweise ein Mensch verantwortlich ist und das bin ich und nicht meine Ausrüstung. Da, als ich das dann so richtig erfahren habe, dadurch, dass ich zum Beispiel auch mal mit sehr einfachen Kameras sehr gute Fotos gemacht habe oder auch mit meinen besten Kameras eher sehr schlechte, seitdem ich das erfahren habe, bin ich ein Stück weit demütiger geworden, was Ausrüstung angeht. Auch wenn ich in Ausstellung war oder so. Ich habe unheimlich viele ikonische Bilder schon gesehen, zum Beispiel auch in der Leica-Ausstellung, in der ich Ende letzten Jahres war, die mit Kameras gemacht worden sind, die im Vergleich zu dem, was wir heute so an Ausrüstung mit uns schleppen oder auf das wir so gierig schauen, sehr, sehr einfach waren. Klar, eine Leica ist immer ein tolles Stück Mechanik gewesen und tolle Optik, aber wenn man mal schaut, was die Kameras früher konnten, dann konnten sie eigentlich relativ wenig. Und ich merke das auch im Moment noch oder im Moment immer wieder, dass es echt nur in den seltensten Fällen so ist, dass ich meine Ausrüstung mit dem, was ich mache, an die Grenzen der Ausrüstung führe. Also eher führe ich mich regelmäßig an meine Grenzen. Und solange das so ist, dass ich mein Equipment eigentlich nicht wirklich auslasten kann, brauche ich auch eigentlich kein neues oder nicht unbedingt was Zusätzliches. Also brauche ich nicht unbedingt was zusätzlich. Wollen ist natürlich manchmal eine ganz andere Frage. Fürs Wollen reicht oft ein Bummel über irgendeine Fotobörse und schon ist es wieder geschehen. Aber egal, darum geht es ja nicht. Für mich aber persönlich gibt es noch eine Ausprägung von fotografischem Neid, an der ich mich sehr, sehr schuldig gemacht habe. Und als ich so ein bisschen durch das Thema Neid mich gelesen habe in der Vorbereitung auf die Sendung, bin ich über jemanden gestolpert, nämlich über Götz Haider Ali. Das ist ein deutscher Politikwissenschaftler und der ist auch Historiker und Journalist und so. Und in Wikipedia findet sich eine sehr schöne Definition von Neid, die er mal von sich gegeben hat. Und zwar steht da, Neid entsteht aus Schwäche, Kleinmut, mangelndem Selbstvertrauen, selbstempfundener Unterlegenheit und überspanntem Ehrgeiz. Deswegen verbirgt der Neider seinen unschönen Charakterzug schamhaft. Er lehnt lauthals ab, es dem Beneideten gleichzutun. Und geht es ihm an den Kragen, also dem Beneideten, genießt der Neider eine stille Schadenfreude. Und als ich das gelesen habe, hat bei mir sofort was geklingelt. Da habe ich mich wirklich wiedererkannt. Besonders bezogen auf meine beiden letzten Fotourlaube, also auf Donegal und Äthiopien. Kann ich nur sagen, ja, kann ich. So eine Sorte Neid kann ich. Und fangen wir mal an bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe, bevor ich los bin. Also ich wusste schätzungsweise bis 2 Wochen vor Abreise immer noch nicht, mit welcher Kamera ich eigentlich reisen wollte. Ich habe lange hin und her überlegt. Eigentlich hatte ich meine digitale so gut wie gesetzt, meine digitale Spiegelreflex, und hatte mich sogar schon umgeschaut nach einem geeigneten Teleobjektiv, weil ich bin ja so ein mehr weitwinkliger Mensch und ich habe eine Zoomlinse, das ist das 24-70, das ist so mein immer drauf Objektiv und damit komme ich eigentlich auch fast immer klar. Und ich habe noch Weitwinkel-Festbrennweite zum Beispiel. Und notfalls könnte ich sogar mein altes, was ist denn das, 12-24 oder 10-24, weiß ich mehr genau, eine Tokina-Linse, die ich an meiner Crop-Kamera hatte, die könnte ich an meiner Vollformat auch benutzen. Die Kamera würde dann entsprechend ihren Crop-Faktor automatisch umstellen. Also Weitwinkel bis 70 mm bin ich fein. Würde mir normalerweise auch immer reichen, nur für Äthiopien habe ich gedacht, dann bist du da irgendwo mitten in der Wüste, dann kommen Kamele vorbei, die kommen nicht so nah an dir vorbei, brauchst ein Teleobjektiv. Habe ich also hin und her überlegt, kaufe ich mir eins, leihe ich mir eins, was mache ich? Und irgendwie kam ich da nicht so richtig zu Potte, hatte mir auf jeden Fall für den Fall der Fälle schon mal ein Objektiv von meiner Mutter ausgeliehen. Und ganz kurz vorher habe ich dann gedacht, nee, weißt du, eigentlich hast du da keine Lust drauf. Eigentlich würdest du viel lieber deine Analoge mitnehmen. Und erst hielt ich das noch für eine Schnapsidee, bis dann Chris, wie es in seiner unnachahmlichen Weise gerne mal passiert, mir sagt, ja, wieso, mach doch. Was hindert dich eigentlich daran? Nimm Film mit und fühlst du dich doch sowieso wohler mit. Gut. Entscheidung getroffen. Ich habe dann mal ganz schnell beim Filmhändler meines Vertrauens stapelweise Drogen bestellt, aka Mittelformatfilm, und bin dann losgezogen auf die Reise mit der Pentax 6x7, meiner Mittelformatkamera mit 3 Festbrennweiten, und zwar einem starken Weitwinkel, einem gemäßigten Weitwinkel und einem leichten Tele. Leichtes Tele meint, ich hatte mein 150er dabei, das ist umgerechnet aufs Kleinbild, entspricht das einem Blickwinkel von ungefähr einem 70er Objektiv. Also sehr leichtes Tele. Ja, habe gedacht, okay, mit der Kamera kennst du dich aus, die Objektive kennst du einigermaßen, was soll schon schief gehen? Mir ist natürlich schon implizit irgendwie klar gewesen, auf so einen 120er Rollfilm gehen bei dem Negativformat 10 Bilder. Das bedeutet, egal wo ich bin, egal wie eilig ich es habe, alle 10 Bilder steht ein Filmwechsel an. Sich dessen implizit bewusst zu sein und das explizit zu tun, sind 2 verschiedene Paar Schuhe, habe ich festgestellt. Aber gut, wer sich so entscheidet, ist selber schuld, gell? Insgesamt habe ich also während der Äthiopien-Tour 51 Filme verschossen. Das macht in Summe 510 Bilder in knapp 3 Wochen. Das schießen andere problemlos an einem halben Tag. Was bedeutet das nun? Das bedeutet für mich, dass ich, wenn ich Porträts geschossen habe, die nicht großzügig in Serie schießen konnte, um mir später in Lightroom genau das rauszusuchen, wo vielleicht mein Subjekt am nettesten guckt oder wo die Augen am schönsten offen sind, sondern das bedeutet, dass ich, naja, zum einen mit meinem Timing möglichst gut sein muss, vielleicht auch besser, als wenn ich digital schieße, um den entscheidenden Moment einzufangen, und dass ich im Zweifel halt nehmen muss, was ich kriegen konnte. Manchmal gar nicht so einfach. Das bedeutet auch, dass ich aus falscher Sparsamkeit, nämlich manchmal habe ich das gehabt, so, ach nee, jetzt drücke ich nicht ab, wahrscheinlich kommt später noch eine bessere Ecke, eine bessere Aussicht auf das Motiv, ein besseres, was auch immer. Aus dieser falschen Sparsamkeit habe ich auch den einen oder anderen Schuss nicht bekommen. Und auf der anderen Seite Fehlversuche, in denen ich vergessen habe, gescheit zu fokussieren, in dem mir irgendwie die Belichtung durchgegangen ist, was auch immer. Diese Fehlversuche nehmen mir dann am Ende möglicherweise wertvollen Film. Das alles wusste ich vorher. Da darf ich mich eigentlich nicht drüber beklagen. Eigentlich. Trotzdem muss ich sagen, habe ich weite Teile dieses Fotourlaubs gehadert. Und letztlich gehadert mit diesen meinen Entscheidungen, auf die ich trotzdem seltsamerweise gleichzeitig stolz war und auch noch stolz bin. Aber ich habe gehadert und ich hadere zum Teil immer noch damit, dass ich mich zum Beispiel am Morgen mit der falschen Brennweite ausgestattet habe. Also man muss dazu sagen, dass ich meistens nur eine Brennweite einpacke, weil die Tatsache, dass ich wechseln könnte, dazu führt, dass ich mich überhaupt nicht mehr richtig entscheiden kann und teilweise mich einfach schlechter konzentriere auf das, was ich jetzt mit der Brennweite konkret in dem Moment tatsächlich tun kann. Das ist dasselbe mit Zoom-Objektiven. Also ich bin eigentlich, ich glaube, es tut meiner Fotografie gut im Normalfall, wenn ich mit Festbrennweiten unterwegs bin. Das führt aber auch dazu, morgens einmal für irgendwas entschieden, dass es passieren kann, dass sich die Festbrennweite als nicht optimal oder als nicht universell genug rausstellt. So habe ich damit gehadert, dass mir, als ich zum Beispiel sehr weitwinklig unterwegs war, ständig Leute im Bild rumstanden, die ich da nicht haben wollte, unter anderem meine lieben Mitfotografen. Oder dass der gewählte Ort oder Standpunkt für mich gerade nicht passte, für die anderen aber natürlich total gut. Oder damit, dass ich mit manueller Belichtungsmessung und manuellem Fokus einfach langsamer bin, als ich es mit der digitalen wäre. Und offen gestanden manchmal auch zu langsam. Das sind alles Dinge, die ich vorher wusste oder hätte wissen können. Und insofern war es, wo es überhaupt komplett überflüssig war, sich drüber aufzuregen. In so einer Situation wäre es eigentlich doppelt so wichtig gewesen, dass ich mich darauf konzentriere, wie ich normalerweise fotografiere oder was ich brauche, um ein gutes Bild zu machen. Ich neige dazu, wenn andere neben mir fotografieren, immer zu denken, dass die gerade das bessere Bild machen oder den besseren Ausschnitt haben. Oder je wilder sie abdrücken, dass sie gerade was gesehen haben, was ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Und statt mich darauf zu konzentrieren, was ich eigentlich fotografieren will, passiert es dann, dass ich die ganze Zeit schiele, was die anderen tun. Und schielen, was die anderen tun, ist ziemlich unklug, wenn man eigentlich gerade selber fotografieren möchte. Und so habe ich ganz wichtige Dinge nicht getan, nämlich mir Zeit zu nehmen, die Atmosphäre abzuspüren von dem Ort, wo ich bin. Und für mich und nicht für andere zu entscheiden, welcher Standpunkt eigentlich gerade der beste ist, wann der beste Moment ist, auf den Auslöser zu drücken, sondern stattdessen bin ich wunderbar wie so ein Herdentier hinter den anderen hergelaufen und habe mich beklagt, wenn es nicht funktioniert hat. Großartig. Ich war mit Sicherheit eine unheimlich wunderbare Fotogenossin in dem Moment, weil ich war irgendwie permanent unzufrieden. Und was ich auch nicht gemacht habe, ist, nach meiner Art Motiven Ausschau zu halten. Ich bin nämlich jemand, der normalerweise versucht, relativ breit gefächert verschiedenste Arten von Motiven mitzunehmen. Ich bin nicht gut mit Menschen. Ich versuche aber darin besser zu werden. Aber ich bin gut darin, Details einzufangen. Ich kann gut komponieren. Ich finde sehr leicht schöne Durchblicke und solche Dinge. Ich mag auch gerne ruhige, statische Fotos. Ich mag gern Texturen. All diese Dinge, auf die ich normalerweise anspringe, habe ich so weit nach hinten geschoben, dass ich ein Stück weit gar nicht mehr wie ich fotografiert habe. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft, mich auf mein Fotogefühl zu verlassen und mein Fotohirn einzuschalten, sondern ich habe mich hetzen lassen von mir selbst und von anderen. Und das war irgendwie nicht so pfiffig. Stattdessen war ich permanent neidisch auf das, was ich gesehen habe, auf die scheinbaren Gelegenheiten, die anderen gefunden haben, auf die scheinbar besten Standpunkte, die andere gefunden haben. Und jeden Abend, wenn meine Mitreisenden und Mitfotografen genüsslich vor Lightroom saßen, um sich durch die Ausbeute des Tages zu wühlen und ihre besten Bilder rauszusuchen, war ich neidisch auf das, was ich dort gesehen habe. Nicht wissend, ob das, was ich vielleicht eingefangen habe, in derselben Art oder in einer anderen Art vielleicht genauso gut ist. Und dieser Neid hat, glaube ich, jetzt dazu geführt, dass ich mit einer deutlich schlechteren Ausbeute an Bildern wiedergekommen bin, als ich es eigentlich könnte. Ich erinnere nochmal an die Definition: Neid entsteht aus Schwäche, aus Kleinmut, aus mangelndem Selbstvertrauen, aus selbstempfundener Unterlegenheit und überspanntem Ehrgeiz. Und ich muss sagen, ja, alles da. Überspannter Ehrgeiz, nein, ich mache das alles analog, ich krieg das hin. Unterlegenheit, oh mein Gott, die anderen haben den besseren Standpunkt, die haben dann das bessere Equipment dabei, die haben das bessere Auge, das bessere Moment für Timing. All das war da. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich, kleines Wurm, neben mir die ganzen Profis und wie soll ich das nur hinkriegen? Hier hätte mir eine Prise Selbstbewusstsein nicht schlecht getan. Mehr innere Ruhe, nicht wahr? Und nicht so viel auf andere schielen. Denn ich meine, es ist nun mal so, ich kann eh nur meine eigenen Bilder machen. Also ich meine, die Bilder, die ich sehe, mit meiner Art zu schauen, die Bilder, die ich sehe, in der Form, wie Eindrücke auf mich einwirken, immer vor dem Hintergrund meiner Erfahrung. Also es wird nun mal wahrscheinlich so sein, wenn es sich um Fotos handelt, die nicht einfach nur abfotografieren einer bestimmten Sache sind, dann werden die Bilder andere sein, je nachdem, wer sie macht. Und es ist nicht besonders klug, in den Schuhen von anderen laufen zu wollen. Man kann weder in den Schuhen von anderen laufen, noch mit der Brille von anderen auf eine Szene schauen. Und eigentlich weiß ich das auch. Aber das ganze neidische Gucken auf andere, die sich nicht dieselben Einschränkungen auferlegt haben, wie ich das getan habe, hat mir echt ein richtiges Brett vor den Kopf gezimmert. Und was viel schlimmer ist, es hat mir auch eine Lernmöglichkeit genommen. Denn ein Land wie Äthiopien, das für mich so fremd ist und auch immer noch war, bietet eigentlich jeden Tag, jede Minute wieder neue Lernmöglichkeiten. Wie gehe ich mit? Wie gehe ich mit dem Klima um? Was finde ich eigentlich vor an Landschaft in Äthiopien? Alle 30 Minuten eine andere, nämlich. Was für eine Brennweite brauche ich am besten? Auf welche Menschen treffe ich? Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Auch das ist gerade Äthiopien, was ja ein multiethnischer Staat ist, mit sehr vielen verschiedenen Stämmen, mit sehr vielen verschiedenen Nationen. Das ist halt auch immer anders, ob man auf Afar trifft oder auf Isa trifft. Ich meine, jeder Mensch ist ein Individuum, aber innerhalb dieser Stämme gibt es halt nochmal ganz spezielle Kulturen und unterschiedliche Arten und Weisen und Mentalitäten miteinander und auch mit Fremden umzugehen. Und es wäre eigentlich für mich dringend notwendig gewesen, mich genau auf solche Dinge einzustellen, meine Augen, meine Ohren und meine Sinne offen zu halten, wie ich damit umgehe. Und stattdessen war ich hauptsächlich mit mir selbst beschäftigt und mit meinen Mitfotografen. Ist überhaupt nicht nachahmenswert, kann ich nur dazu sagen. Nun ja, jetzt ist es auch zu spät. Ich habe jetzt 51 Filme hier liegen. Ein paar davon waren Farbe, die habe ich schon entwickeln lassen. Und mit den Schwarz-Weiß-Filmen habe ich angefangen. Und jetzt werde ich einfach mal sehen, was rauskommt und abwarten. Vielleicht ist es ja auch alles gar nicht so dramatisch. Aber wie ist es denn bei euch? Habt ihr schon mal in irgendeiner Form mit dem Thema Neid beim Fotografieren zu tun gehabt? Und wenn ja, in welcher Form tritt der bei euch auf? Bin ich jetzt besonders vernagelt oder ist das ein Schicksal, was vielleicht der ein oder andere mit mir teilt? Ich würde mich freuen, das zu hören. Schreibt es mir doch in die Kommentare auf www.monismotivklingel.de. Da findet ihr die Shownotes zur Folge 64. Oder ihr könnt es mir auch gerne per Mail schreiben, moni@monismotivklingel.de. Das Mailpostfach ist immer offen. Ja, und wenn ihr auf der Webseite seid, ist euch vielleicht aufgefallen, dass die inzwischen ein bisschen anders aussieht. Die Webseite hat ein neues Layout. Es wurde langsam Zeit, die Motivklingel mobilfähig zu machen und bei der Gelegenheit gleich das veraltete Logo zu überarbeiten. Und schon vor der letzten Folge im November hat der gute Peter Marquardt alias Toastroom auf Twitter für mich das Logo überarbeitet. Also Chris und ich haben uns überlegt, wie wir das wahrscheinlich gerne hätten. Chris hat dann das Briefing übernommen und sein Bruder hat das Grafikdesign gemacht dafür. Ein riesengroßes Dankeschön nochmal an Peter. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass meine beiden Podcasts jetzt eine einheitliche CI haben, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Fächern zu Hause sind, sozusagen. Also wer das noch nicht gesehen hat oder sich vielleicht gewundert hat, dass im Podcatcher jetzt ein anderes Logo kommt, das ist nicht ein anderer Podcast, das ist derselbe, der hat nur ein kleines bisschen ein Facelift gekriegt. Ja, und ansonsten auch noch in eigener Sache. Ich bin am übernächsten Wochenende auf dem Podcamp 2016. Das ist das Winterpodcaster Barcamp in Essen. Und falls jemand von euch auch da ist, sei es ebenfalls als Podcaster oder als Hörer, ich würde mich freuen, wenn ihr Hallo sagt und wenn wir uns irgendwo auf ein Schwätzchen oder eine Mate oder eine Cola mal hinsetzen können. Insofern, wer mich sieht oder hört und mich erkennt, darf mich gern anstupsen. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen oder halt bekannte Gesichter wiederzutreffen oder wie gesagt, Erfahrung sammeln und neue Leute kennenlernen ist immer gut. Okay, das war's für heute mit wieder einer weiteren Todsünde. Und ich muss jetzt mal meine Liste prüfen, welche noch übrig sind. Ich glaube, ich bin noch nicht durch. Da fehlen noch ein paar. Wer Ideen hat zu einer der verbleibenden Todsünden, da freue ich mich auch gerne über Input. Weil mein Blick auf Sünden muss ja nicht der einzig wahre sein, nicht wahr? In diesem Sinne verabschiede ich mich heute und verbleibe bis zur Motivklingel Nummer 65. Eure Moni. Bis dahin. Ciao.